Raul, warst du das?
Nein.
War nicht lustig.
Sorry.
Ich gehe gleich wieder nach Hause,
ja,
wenn es so anfängt.
Was machen wir denn heute?
Ja, willkommen, sage ich trotzdem, trotz der roten Teppich, der hier aufgelegt wurde. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen von einer neuen Folge von Was mit Rock? Das können wir jetzt auf jeden Fall ganz klar sagen. Was mit Rock und Vinyl?
Und was war das? Rock und was?
Vinyl.
Ah, okay. Ich dachte Rock und Phil. Phil Collins? Kann man auch mal vorstellen.
Und genau, und ich dachte mal, um das Niveau ein bisschen hier anzuheben, mache ich mal eine Sendung. Hat die Produktion mir auch mal ganz klar eine E-Mail dazu geschickt.
Die Geschäftsleitung.
Die Geschäftsleitung meinte, dass...
Du hast uns doch extra niedrige Stühle hier hingestellt und du hast doch diesen sehr hohen, wie ich sehe.
Ist ja ganz normal. Ihr wisst auch schon, und wenn ihr müsst es auch nicht, gar nicht verstehen. Es ist einfach so. Und dann habe ich lange überlegt und ein Thema genommen, wieder weggeschmissen und dann. Und zum Schluss bin ich zum meinen Wurzel wieder gekommen. Nicht Frankreich, aber musikalische Wurzel ist die Band, die mich alles bedeutet, die tatsächlich, wie Raul das öfter ins Spiel gebracht hat, die man mitnehmen würde, wenn man zu einer Insel gehen müsste. Das ist bei mir die Band Portishead. Geht's aber heute nicht um Portishead, weil die, glaube ich, da gibt's nicht mehr so viel zu Portishead zu erzählen.
Raul zeigt gerade sein Portishead-Tattoo.
Aber ja, gut. Stimmt, das habe ich gar nicht gesehen. Oder ist aber schön. Nein, es geht um, also aktuell, weil sie jetzt gerade in Mai ein neues Album veröffentlicht, geht es um Beth Gibbons, die Sängerin von Portishead. Eine Frau, die mich schon als Sängerin von Portishead sehr fasziniert hat und die durch die verschiedenen wenige Projekte, die sie nach Portishead oder nach Portishead ist eine lange Geschichte, also die sie dann gemacht hat, doch eine Person, die mich sehr, die ich nicht nur musikalisch interessant finde, sondern auch von der Persönlichkeit und wie sie sich letztendlich in diese Welt der Musik dann präsentiert. Ich habe halt die Sendung von heute Beth Gibbons so stark und doch so zerbrechlich. Beth Gibbons ist am 4. Januar 1965 geboren, also knappes Jahr älter als Raul. Die ist aber auch nicht in Australien geboren, sondern in Exeter, in Großbritannien. Ist relativ im armen Umfeld aufgewachsen mit drei Schwestern auf dem Bauernhof. Die Eltern haben sich sehr früh getrennt. Relativ kurze Schulbahn, also nichts Besonderes. Und eine Persönlichkeit, die man vielleicht, wenn man sie kennt, die gibt nie. Sie hat in der Zeit von Portishead nie ein Interview mitgegeben. Immer Geoff Barrow und dann Adrian Utley. Die ist dann irgendwann von Exeter nach Bath und dann Bristol gereist und hat am Ende irgendwo in der Stadt Portishead, der Name von der Band kommt von der Stadt Portishead, die auch durch die Band irgendwann auch richtig bekannt geworden ist, hat sie dann Geoff Barrow getroffen auf einen Art Kurs von dem Arbeitsamt, wo es darum ging, eine eigene Idee, letztendlich eine Art Subventionkurs, wie man eine eigene Firma gründen kann. Oder wie man letztendlich selbstständig, wenn man sie in die Selbstständigkeit gehen kann. Und die haben sich doch ganz gut verstanden. Und dann ist Adrian Utley als Jazzgitarrist dann später dazu gekommen, 1994. Und dann war die Band Portishead gegründet. Eine Band, die mir sehr viel bedeutet, einmal speziell für den Sound, also diese unglaublich organischen, analoge Sound, der aber auch kombiniert mit dem Gesang von Beth Gibbons eine ganz besondere Musik macht. Also Beth Gibbons ist, wenn man sie als klassische Sängerin, sage ich mal so, betrachtet, nicht unbedingt die große Sängerin, aber die kann sehr vielfältig singen und die kann sehr viel, finde ich, vermitteln über ihr Gesang. Und Und speziell, wir werden nochmal kommen, was mich interessiert in dem Gesang ist vor allem diese Zwischenphase, wo sie dann von einem bestimmten Musik, von einem bestimmten Situation und bestimmte Lage auf die nächste geht und die Übergänge sind auf eine sehr bestimmte Gesangart sehr, sehr interessant und doch sehr menschlich, organisch, zitterig. Und wir werden nochmal zu Parallelen kommen, die ich schon mal erwähnt habe. Ich fange mal mit einem Song, was sehr schwer zu finden ist, also nicht besonders schwer, aber auf jeden Fall eigentlich nicht auf klassischen digitale Streaming-Plattform zu finden ist. Das ist ein Lied von noch von Portishead für den Film High Rise, wo das ist eigentlich ein Cover von der Band ABBA, ein Cover von SOS. Ein Lied, was man gut kennt. Warum habe ich dieses Lied ausgesucht? Weil diese Version ist natürlich von der musikalischen Begleitung wirklich fantastisch umgesetzt und die Stimme von Beth Gibbons gibt dieses Lied meiner Meinung nach die richtige. Also das ist ein Cover, was besser ist als Original, weil es gibt wirklich das ist die Stimme, die wirklich zu der Stimmung von diesem Lied passt. It used to be so nice, it used to be so good. So when you kennt ihr das Lied?
Das ist mir völlig unbekannt.
Das Lied, ich meine, diese Version.
Nein. Nein, 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 ich, nein.
Es war, dieser Film ist nicht so gut, leider, aber dieses Stück kam, es war einfach, man erkennt Beth Gibbons und ich finde, das sind wirklich wenige Feinheit in ihrer Stimme, die dieses Stück für mich zum Besonderen und natürlich Jeff Burrow im Hintergrund mit diesem ganz klaren Sound und Ideen, die sehr gut. Wie findet ihr dieses Lied oder diese Version, sage ich mal?
Ändert sich das noch oder bleibt das in dem Stil?
Das bleibt, aber es wird immer mehr Element, ne? Okay. So immer Overdub und.
Also ich finde das gut. Also ich mag das ja, wenn Songs dekonstruiert werden und danach spannend bleiben. In dem Fall würde ich es bejahen.
Und tatsächlich es gibt auch ein Video dazu, wo nur Beth Gibbons sieht mit Lichteffekt und die gesamte Stimmung ist sehr gut. Und ich finde, es passt besser auch zu dem Text von dem Lied tatsächlich.
Ja, super guter Punkt. Das ist ja ansonsten so ein super shiny Poplied. Und hier merkt man dieses Drama, worum es da eigentlich geht. Hilfe, ich brauche Hilfe. Ich bin ja auch ein großer Fan, wenn, wie Jim eben gesagt hat, wenn man Songs dekonstruiert und neu zusammensetzt. Stichwort Devo. Vielleicht wird das der Song, den wir am meisten zitieren.
Ja, der ist auf jeden Fall sehr oft genannt worden.
Genau. Und das ist ja auch ähnlich. Ich fand das sehr faszinierend. Ihre Stimme kommt wunderbar zur Geltung. Sie hat wirklich eine großartige, tolle Stimme. Ich freue mich jetzt schon wie Bolle auf das neue Album, ja, weil das erste Album von ihr ist auf Vinyl nicht zu bekommen.
Aufgelegt worden.
Also unbedingt ein Must-Have. Tolle Version. Vielleicht das Stück dann über die nächsten Minuten so weiter zu führen, ist vielleicht ein bisschen dann, da geht der Zauber ein bisschen verloren, aber von dem Ansatz her, super Einstieg.
Naja, wenn Sie das toll soundtechnisch ein bisschen noch ergänzen, wie du
ja,
sagst,
ja, da kommt man mehr dazu. Man hat schon mal gehört, ne? Da kam ja, jetzt, genau. Aber ich finde die Stärke von Portishead, muss man sagen, im Hintergrund oder der Kopf dahinter ist Jeff Burrow, der genau dosieren kann. Typischerweise ist es so, dass Jeff Burrow zumindest bei der letzten dritte Platte von, also dritte Studioplatte von Portishead, haben Jeff Burrow und Adrian Utley immer die Musik vorher vorbereitet. Die haben das an, die haben alle quasi ein eigenes Studio zu Hause. Die Beth Gibbons hat die Musik gehört und dazu Gesang überlegt und auch schon ihre Wünsche geäußert, wenn die Musik nicht passte und so. Und das heißt, die bereiten ihr den Weg, und Jeff Burrow ist ein großer Fan von der Stimme von Beth Gibbons, und ich auch. Ich finde diese, das sind hier ein paar Feinheiten, diese Stimme, die ich fantastisch finde, einfach, die nicht nur musikalisch sind, sondern es ist der ja.
Magst du Portishead eigentlich?
Ja. Okay, wir kommen jetzt zum es ist kein Soloalbum, das ist das Album, was sie mit Rustin Man gemacht hat, mit Paul Webb, von der Bassist von Talk Talk. Und das ist wiederum was Neues. Also das war auch in dem Jahr 2002 kam dieses Album raus, tatsächlich vor Third, also vor dem, das war zwischen dem zweiten oder der, sagen wir so, der Aufnahme von Portishead in New York und Third. Und dieses Album heißt Out of Season. Und Out of Season aus verschiedenen Gründen, ein bisschen aus der Mode raus, aber auch, es hat sehr viel Bezug tatsächlich zu Jahreszeiten, diese Musik. Und dann ist ihr Gesang sehr vielfältig. Also teilweise auch neue Facetten von ihrem Gesang. Die Platte ist sofort in die Decke gegangen, ist auch auf Vinyl lange nicht zu haben, also für unglaubliche Summen. Mittlerweile gab es schon, ist ein bisschen her, vielleicht ist es auch jetzt wieder vergriffen, gab es auf jeden Fall ein Reissue von der Platte. Und mein Lieblingsstück, also ich finde der Platte sowieso alle sehr, sehr gut, aber ein Titel, was ich sehr gut finde, ist Tom the Model, weil die bringt schon ein bisschen anderes Gesang, und das ist ein Stück, wie alle, die extrem gut instrumentalisiert sind, sehr gute instrumentelle Begleitung, die werden nicht zu irgendeinem Zweck instrumentalisiert, sondern die musikalische Begleitung ist sehr gut gelungen, extrem filigran ausgearbeitet. Das sind Lieder, die, klar, die klingen gut, wenn man die hört, aber wenn man genau reinhört, das sind so wirklich fast minutiös, fast auf Sekunde genug, ja, sind die.
Wenn man dir was schenken wollte, dann müsste man eigentlich einen Studioaufenthalt bei einer Aufnahme von entsprechenden Künstlern ja, für dich arrangieren.
Ja, ja, das ist, also ich finde diese, also das ja ist, und Tom the Model ist so ein Stück, was sehr gut ist. Und wir hören jetzt einfach rein. You were meant for me, but I can't hide my own despair.
das wieder erkannt, da, beziehungsweise wieder mal erkannt, da hatten wir wieder die Streicher, die ich in meiner Sendung über zeitlose Popmusik auch hatte, wieder die, wie ich sie sehr ja liebe. Also es ist tatsächlich, wenn man sich das so anhört, erkennbar, dass es nicht von Portishead ist. Ne?
Das ist ganz klar.
Es hat nicht diese Düsternheit, es hat eine fast schon unglaubliche Ausgelassenheit, also zumindest für Beth Gibbons. Ne?
Genau, das ist, also, wobei es gibt diese ja. Platte ist sehr vielfältig. Es gibt auch sehr düstere Lieder auf dieser Platte.
Yeah.
Aber der Sound ist nicht Jeff Barrow. Der hat so eine Signatur, die ist nicht da. Ne?
Die ist nicht da.
Das ist Rustin Man und auch tatsächlich auch sie, die auch diese Musik gemacht hat.
Also ich kenne das Album, aus welchem Jahr war das?
2002.
Wow, über 20 Jahre alt. Ja, toll. Wunderbar.
Also ich fand ihre Stimme richtig gut, weil die auch so wandelbar ist offensichtlich. Und wie du vorhin schon gesagt hast, ist es doch, dass sie Sachen unterschiedlich einfach singt. Das finde ich sehr gut. Mir war es im Gesamtkonzept ein bisschen zu viel produziert. Da war zu viel reingehauen. Da hätte mir ein bisschen mehr Luftigkeit gut getan. Da war eine Menge Höhen auf einmal am Start. Da ballerten noch die Streicher drauf. Das ist zwar in einer gewissen Weise gut gemacht, aber das war mir ein bisschen too much. Da würden mir die luftigeren und die etwas düsteren Sachen höchstwahrscheinlich noch mehr gefallen.
Ja, also wir haben auch mitten in dem, also fast gegen Ende des Lieds gehört, denke ich. Ne?
Der Anfang hat es ja gezeigt, da war es ganz eigen.
Gut, wir waren schon fast in der Mitte. Ne? Der Song startet noch ein bisschen langsamer.
Nee, ich meinte jetzt den Anfang von dem Stück, diesem Snippet, was du jetzt gespielt hast.
Ach ja.
Da hat man noch so einen Hauch mitgekriegt von einer ganz anderen Produktionsidee. Und dann, immer wenn dann dieser Refrain einsetzte, dann haben die da ordentlich noch aufgeladen. Und das war mir eine Spur zu viel.
Ah ja.
Obwohl ich den Song selber und auch die Art, wie sie das sang, gerade im Refrain super fand.
Und es gibt, teilweise gibt sie ist natürlich damit auf Tour gegangen mit einer relativ großen Besatzung dann. Also es gab tatsächlich auch Streicher auch bei der Besatzung und für Freaks so wie mich gibt es da eine unglaubliche Sammlung von Vintage analogen Instrumenten und Adrian Utley war der Gitarrist, also ein der Gitarristen, der mit auf Tour mit ihr war. Also der hat zwar nicht beigetragen für diese Platte, aber war mit ihr dann unterwegs. Okay, und dann war wir werden später auch noch zu anderer Zusammenarbeit kommen, aber der große Wendepunkt von Beth Gibbons war, das ist ein bisschen überraschend, wirkt immer so zerbrechlich, so unsicher. Also wenn sie vor der Kamera steht, ist sie sehr nervös, lacht sehr viel, eher aus Unsicherheit. Und auf einmal erfuhr ich, glaube ich, im Jahr 2020, dass sie dann vorhatte, mit dem großen Meister Penderecki, so wirklich große Komponisten aus Polen, dann von Henryk Górecki die dritte Symphonie da als Sopran zu singen. Wenn man diese dritte Symphonie von Górecki kennt, das ist ein extrem anspruchsvolle für Sopran extrem anspruchsvolles Stück. Das geht um, das ist eigentlich Klagelieder, es geht damals war das für Górecki, glaube ich, ein irgendein Auftrag für Deutschland. Er hat dieses Stück seiner Frau gewidmet und es geht eigentlich um Mütter, die ihre Kinder aus verschiedenen, es geht auch um alte Volkslieder, alte religiöse Lieder, aber auch modernere Texten sind da drin verarbeitet in diese dritte Symphonie. Und es geht wirklich darum, dann vom Gesang diese Text zu bringen. Jetzt muss man wissen, dass Beth Gibbons natürlich gar kein Polnisch kennt. Und die hat sich extra fast ein ganzes Jahr damit coachen lassen, überhaupt Polnisch zu sprechen und überhaupt Polnisch zu singen, weil sie singt auf diese Aufnahme auf Polnisch. Und dann die Frage, warum hat sich Penderecki dann gezielt? Ich meine, die Welt der Sopranen, man kann sich jeder rauspicken und Penderecki sowieso erkennt sich. Also es gibt niemanden, glaube ich, bei den Sopranen, die das nicht mit ihm, oder jetzt ist mittlerweile gestorben, aber die das nicht mit ihm gemacht hätte. Und dann suchte er sich gezielt Beth Gibbons, die dann, wenn man, also, weiß nicht, wenn man sie kennt, so als unglaublich unsichere Person, und die nimmt den Auftrag und kriegt, also die, wenn man, es gibt vielleicht ganz viele Versionen von der dritten Sinfonie von Gorecki, aber diese Version kriegt durch, bekommt eine ganz besondere Note. Es gibt natürlich Musikexperten, die sagen, das ist eine absolute Katastrophe, so zu singen. Die ist Sopran, sind Sängerinnen, die jahrelang trainieren, um diese, ne, das kann man sich nicht einfach mit Ende 40 einfach so aneignen. Das ist auch nicht die Idee von Penderecki gewesen, aber in der Perspektive von der Musik. Und kriegt diese Musik wirklich auch da wieder, auch die, wie der letzte Stück, was wir gehört haben, kriegt diese, wenn man an diese Mütter denkt oder die Idee von dem Song, kriegt es eine unverwechselbare Tiefe, Nähe. Man hat das Gefühl, dass die teilweise die ganze Zerbrechlichkeit oder die ganze Zweifel, was in jedem steckt, ist in dieser Stimme drin. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Ihr merkt, ich bin ja ein großer Fan. Also das heißt, ich spiele von der zum ersten Mal richtig klassische Musik hier in unserem Podcast. Ich traue mich mal. Aber das ist sehr, sehr hörbar, finde ich. Das ist nicht so. Und das ist genau von der dritten Symphonie von Henryk Gorecki. Der erste, das sind drei Movement. Das ist der erste, der Lent, also der eher langsame dann Moment.
Hätte man jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, dass sie ins Klassikfach rüberwechselt. Also,
weil sie kämpft ordentlich, ne?
Also, ja, das ist ja auch, wenn du das auch nicht, wenn du da nicht ausgebildet bist. Trotzdem fand ich es nicht störend. Also ich fand es jetzt nicht schlimm. Gorecki und Penderecki, wie wir in Deutschland sagen, das sind natürlich Namen, die im Rahmen der neuen Klassik bei uns auch, keine Ahnung, seit den 60ern schwer angesagt sind. Ein bisschen schwerblütig, das Ganze, aber sehr schwer daraus ein Exzerpt zu nehmen. Man konnte jetzt hier das gut rausschneiden, weil man dann die stimmliche Entwicklung so ein bisschen mitgekriegt hat. Aber das sind natürlich lange Stücke, die sich total wandeln, und von daher braucht man da den Gesamthöreindruck.
Genau, ich fand also diese Feinheit, die ich in dieser Stimme, diese, das geht um dieses leichte Vibrato, was sie in ihrer Stimme hat. Also wenn man kann auch diese Text, die Originaltext natürlich lesen, beziehungsweise die Übersetzungen davon, und die Geschichten, die da erzählt werden, die kriegen durch diese vibrierende Stimme, finde ich, nicht eine andere Bedeutung, aber die Bedeutung wird auf jeden Fall verstärkt. Das ist mein, was ich sehr schön finde in dieser Version von ihr.
Und neue Klassik ist ja auch ein sehr weites Feld, von ultraschräg bis pompös bis ruhig, alles dabei. das ist wirklich wieder ein ganz eigenes Feld, wo man auch ganz spannende Sachen entdecken könnte, muss man aber eine Menge Zeit mitbringen, weil mal eben zwei Minuten hören, das reicht dann nicht.
Es ist auch schwierig für unser Format, aber wir können immerhin sagen, wir haben mal klassische Musik gespielt in was mit Rock und Vinyl.
Genau. Ich glaube, du hast dann was auf unserem YouTube-Kanal auch das schon mal vorgestellt. Also ich finde es ein faszinierendes Experiment. Tino, sagtest du, ne, dass sie keine keine ausgebildete Sopransängerin ist und sich dann daran wagt und das singt, aller Achtung, das ist wirklich...
Und dann auch auf Polnisch.
Ja. Und dann auch noch auf Polnisch, was für ein Wagemut, den sie da macht. Und offensichtlich ist ja Penderecki ein großer Polishead-Fan, sonst hätte sie ja
nicht
wahrscheinlich...
Der heißt ja... Der hat ja unglaublich viel experimentelle Zeug gemacht, auch vor. Der ist klassisch ausgebildet, aber der hat sehr viel mit auch analogen Synthesizer, viel Musikexperiment gemacht. Und irgendwann ist der ganz viel auch in im Welt der Neoklassik, der hat unglaublich viel verschiedene, also sehr viel Passion gemacht. Passion Lukas zum Beispiel hat er auch, aber auf eine ganz andere Art. Also er ist bekannt auch für ein super Stück über eine riesen, relativ große Gruppe über Hiroshima. Hat unglaublich vielfältig gearbeitet und ist bekannt auch letztendlich als ein der große Komponist, der neue Richtung gibt, sag
ich mal. Also ich wollte auf jeden Fall nur ergänzen, ich kann das verstehen, warum er das gemacht hat, und das, was ihr eben erwähnt habt, die Zerbrechlichkeit, den Schmerz, kommt durch so eine Stimme wunderbar rüber.
Und die Stelle, die Stelle habe ich extra ausgesucht, wie du meinst, das ist nach 12 Minuten schon in dem ersten Movement, und das ist eigentlich das erste Mal, wo sie einsetzt. Und da finde ich, merkt man schon, da ist auch Spannung. Ich meine, das ist ein riesen Orchester gewesen. Das ist nicht live, also es gab mehrere Takes. Aber trotzdem, da muss es laufen auf jeden Fall. Ne? Also, das ist schon eine Menge Druck davor.
Wann war die Aufnahme?
Ich denke, die ist Covid-Zeit. Also die Veröffentlichung ist zumindest 2020, glaube ich.
Okay, also Penderecki ist 2020 gestorben.
Und genau, die Veröffentlichung kam, glaube ich, entweder kurz davor oder auch kurz danach. Okay. Das hat ja auch relativ lange, das ist ja von dem polnischen Radioorchester aufgenommen worden und kam, ich denke, das ist 2020, und es ist noch, der war schon tot, als die Platte, oder als die, na, der hat ja nur, war noch ja Conductor, der war ja, aber der hat trotzdem ja diese, zusammen mit dem polnischen Radioorchester dann gearbeitet.
Also wie gesagt, riesiges Werk, wo ich mich 0,0 auskenne, aber diese neue Musik, die mit, gerade im Fall von Penderecki, mit sehr viel Elektronik auch zu tun hat, 33er Jahrgang und 2020 gestorben, also ich glaube, da kannst du dir schon ein Regal füllen mit seinen Sachen.
Auf jeden Fall. Und der hatte auch, es gab diese, es gab ein Orchester für experimentelle Musik in Warschau, da war er unglaublich aktiv, aber wirklich krasse avantgardes Zeug, ne, wo man auch sagen muss, ich höre das, aber das ist, man hört das, es hat wenig mit Musik zu tun, wo man es mehr mit Sound und wie man, es ist fast wirklich sehr theoretisch gewesen und trotzdem total abgefahren. Und aber okay. Jetzt müsste ich noch einen Parallel ziehen zu einer Sängerin, die ich mit Not und Mühe einmal hier reingebracht habe. Das ist die Jane Birkin. Und tatsächlich, tatsächlich sind die beide sehr, Jane Birkin ist ja im letzten Jahr verstorben, und Beth Gibbons und Jane Birkin. Jane Birkin hat natürlich mit unglaublich vielen Künstlerinnen gearbeitet, französische wie internationale, und aber auch sehr viel mit Beth Gibbons, und die beiden waren sehr befreundet, und die haben in ihren Stimmen diese Hauch von irgendwas, was man nicht beschreiben kann, aber was, was sehr besonders ist
was,
für mich.
Was dich sehr anspricht.
Ja, und Raoul ist schon begeistert. Und
Roll hat schon den Kopfhörer auf.
Und fragt, wann es losgeht. Und zwar, die Jen Birkin hatte mal mit, jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen, von dieser britischen Band, Franz Ferdinand. Es gab mal eine Platte in den 2000 von, das hieß Gainsbourg Revisited. Das waren ja Stücke von Gainsbourg, die auf Englisch dann gesungen wurden und neu, komplett neu gemischt worden sind oder auch neu interpretiert worden sind. Und dazwischen gab es von Portishead eine Version, die ist Requiem for Anna, eine Mischung aus Requiem pour un con und Anna. Also zwei Lieder, die dann quasi gemerged wurden. Und dieses Lied hat damals allein Beth Gibbons gespielt mit Jeff Barrow und Adrian Utley. Und jetzt hat sie irgendwann mit Jen Birkin, gibt es eine Veröffentlichung von diesem Lied mit Jen Birkin, allerdings mit einem kaum, also überhaupt nicht den gleichen Hintergrund, deutlich ruhiger. Und naja, es ist verblüffend, wie extrem doch, also ne, die Beth Gibbons ist natürlich sehr vielseitig mit ihrer Stimme und die kann, man hört erst Beth Gibbons singen, sag ich schon mal, erkennen sie auch, und dann kommt Jen Birkin und tatsächlich ist es verblüffend, wie nah diese zwei Stimmen doch sind und wie berührend das Ganze sein kann. Ich merke, ihr...
Wir haben schon Oropax dabei.
Nein, wir sind gespannt. Wir sind gespannt und höflich.
Nein, ich bin ja ein absoluter Fan von Jen Birkin. Wie gesagt, neulich gab es ja eine schöne Doku nochmal bei Arte, ja. Auf die ich gerne nochmal hinweise. Immer wieder kommt die ja in der Rotation da, kommt man mal wieder dazu, die zu sehen. Und schon eine sehr beeindruckende Person, die auch sich immer getraut hat, neue Sachen auch zu machen. Und demzufolge, ja, wir haben ja zwar schon klangliche Beispiele gehabt, die uns so ein bisschen verwirrt haben, aber mal gucken, was jetzt kommt.
Das wird wirklich sehr schön, das kann ich versprechen. Okay, das ist dann Requiem for Anna, die Version von Jen Birkin und Beth Gibbons.
Jetzt Fan.
Ja, also ganz, ganz einsam instrumentiertes Stück, nur akustische Gitarre, sonst gar nichts. Und wenn Beth Gibbons ihre Stimme drüber legt, entsteht trotzdem Magie. Ne? Es ist sehr packend. Und was Jane Birkin angeht, möchte ich gerne von meinem Aussageverwaltungsrecht Gebrauch machen. Das habe ich ja, oder?
Darfst du natürlich, klar.
Sie ist für mich keine Sängerin und gerade in Kombination mit so einer charismatischen Sängerin sehr gefährlich, finde ich, sich auf dieses... Aber gut.
Okay, denn Birkin ist so frei. Ja. Weißt du, die, also wenn ich ihre Stimme höre und denke, die würde jetzt zu mir sprechen, mein Gott. Ich will einfach schmelzen.
Also es gibt eine gewisse Brüchigkeit in der Stimme, das habe ich auch damals mal gesagt.
ich war
wo man manchmal auch so leicht zuckt irgendwie und denkt, oh weia, aber ich glaube, es käme noch viel besser, wenn man sie dabei sehen würde, weil sie eine so positive Ausstrahlung hatte. Und wenn du dann das Duo hast, finde ich, entsteht was Neues. Das ist schon gut, aber es ist definitiv eigenwillig.
Ja, vielen Dank für den Feedback. Für die Rückmeldung.
Wir können Diplomatie, ne?
Ja. Nein, gut, ja. Es ist halt, also wie gesagt, das ist, Jane Birkin ist sehr umstritten. Ne? Ja, entweder ich, auch. Also
ich habe absolute Sympathien für die
Frau. Nee, aber ich genau. Auch, die, ist halt, die hat diese Freiheit und die hat diese. Entweder spricht es einen an oder nicht, ist halt unterschiedlich. Okay, wir kommen jetzt zum Ende von dieser Sendung und zum letzten Stück, was ich leider noch kurz spielen kann. Das ist eigentlich der ganz neu, ganz frisch veröffentlichten Single von das Album ist noch nicht, aber das ist ein der erste Single aus dem Album von Beth Gibbons. Das Album wird am 17. Mai veröffentlicht. Das Album wird Lives Outgrown heißen. Und diese erste Single gefällt mir sehr gut, nicht nur vom Gesang, also die hat, das ist wirklich ein Solo-Album, sehr gut instrumentiert. Und sehr viel Arbeit hat sie zumindest erwähnt, hat sie dann in diese Suche nach der richtigen Soundtextur auch reingesteckt, sehr, sehr schöne Bass, zumindest in diesem Single. Damit würde ich uns auch, damit würde ich auch noch die Sendung beenden. Das heißt, wir können jetzt einmal noch unsere Meinung sagen oder auch nicht.
Eine schöne Reise wieder. Nein, also wirklich spannend. Es ist immer
interessant, sagt man immer dazu.
Nein, ich jetzt eben nicht abwerten, sondern ich finde es immer hochinteressant. Wir müssen es immer wieder sagen. Wir kommen hier hin, setzen uns zusammen. Keiner weiß, was der andere vorstellt. Und wir lassen uns immer überraschen und versuchen uns aus der Lameng darauf einzulassen und da irgendwas zu sagen. Und dafür sind das immer tolle Sachen und auch deine.
Dankeschön. Raul, wir sind Freunde.
Ja, eine tolle Stimme, eine tolle Sängerin. Dieses Penderecki-Experiment, super spannend. Ich freue mich total auf ihr neues Album. Ich bin super gespannt jetzt auf die Single, die kenne ich nämlich noch nicht.
Ich kann die nur aber noch kurz spielen.
Ja, gerne, gar keine Zeit mehr. Insofern vielen Dank. Vielen Dank.
Alles klar. Folge. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auch euch vielen Dank fürs Zuhören. Und ich hoffe, ich könnte zumindest euch ein bisschen berühren mit der Stimme von Beth Gibbons, mit der Geschichte von Beth Gibbons. Wir sehen uns nächste Woche von neuer Folge von Was mit Rock und Vinyl. Da geht es um ein ganz anderes Nummer, aber ich bin ganz sicher. Und bis bald.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.